Das erste Stadium ist ein bekehrter Christ. Ein Mensch, er studiert die Bibel, er lernt Jesus kennen, er lernt Jesus lieben und er entscheidet sich, Jesus nachzufolgen und sich taufen zu lassen. Das allerdings ist nur der erste Schritt. Und wie gesagt, wir haben eine Menge Programme, die Menschen bis zu diesem Punkt führen. Aber wie viele Geschwister, und denkt mal an euch, wie es bei euch war, haben es erlebt, dass ihnen nicht nur die 28 Glaubenspunkte vermittelt wurden, sondern dass ihnen durch Vorbild und Anleitung auch praktische Fähigkeiten vermittelt wurden, wie man Bibel liest. Ich meine, manchmal tun wir so, als wenn, kannst du lesen? Ja, dann kannst du auch Bibel lesen. Ja. Aber wisst ihr, da gibt es noch so viel mehr, was ich wissen muss, um die Bibel wirklich so zu lesen, dass ich Tag für Tag erlebe, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht. Da gibt es eine Menge zu lernen. Wie ist das mit dem Beten? Ja, jeder weiß, dass man beten soll, aber wie betet man? Was mache ich denn, wenn meine Gedanken abschweifen im Gebet? Was mache ich denn, wenn ich das Gefühl habe, ich spule jeden Tag die gleichen Gebete ab und eigentlich ist es nur eine Form. Es kommt mir vor wie eine mentale Übung, die mit Gott nichts zu tun hat. Versteht ihr? Das sind so Herausforderungen, die junge Christen haben. Und da brauchen wir einfach Wege, ihnen zu helfen. Also es geht darum, dass wir einen Plan brauchen, dass Leute in ihrem Glauben wachsen. Denn der dritte Schritt ist, dass sie zu Mitarbeitern und Missionaren werden. Das heißt, dass sie lernen, ihren Glauben auf eine gewinnende Weise zu bezeugen. Manchmal können Neugetaufte in ihrem Eifer ja auch ganz schön Porzellan zerschmettern, indem sie auf die falsche Weise, nicht besonders taktvoll, ihren Glauben weitergeben. Ja, warum? Sie tun es oft, weil sie den Eifer haben, aber niemanden hatten, der ihnen praktisch gezeigt hat, wie sie den Glauben weitergeben können. Und wir haben Leiter und Ausbilder. Und dieses Modell, wie gesagt, ich habe es gestern schon erklärt, es ist etwas vereinfacht. Denn auch wenn Jüngerschaft verschiedene Phasen hat, laufen die Phasen nicht immer streng nacheinander ab. Wie gesagt, Bekehrung ist für mich immer auch ein Thema, selbst wenn ich schon Leiter und Ausbilder bin. Das ist ein Thema, zu dem muss ich immer wieder zurückkommen. Mich fragen, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Wie steht es um meine persönliche Erlösung? Die persönliche Andacht bleibt eine Herausforderung, auch für Prediger. Versteht ihr, was ich meine? Das sind also Stufen, die bauen letztlich aufeinander auf und sie bedingen sich auch gegenseitig. Und dennoch machen sie bewusst, dass Jüngerschaft mehr ist, als Leuten nur das Evangelium zu verkündigen. Und für mich ist Jüngerschaft ein sehr guter Gradmesser, um die Gesundheit einer Gemeinde zu messen. Und wir müssen uns fragen, ist unsere Gemeinde ein Ort, die wirklich für Menschen da ist, die Jesus noch nicht kennen? Oder leben wir im Grunde für uns selbst? Dreht sich alles um uns selbst? Setzen wir unsere Ressourcen für uns selbst ein? Oder liegen uns die Menschen hier draußen wirklich am Herzen? Das ist eine wichtige Frage. Wie sehr berührt der Auftrag Jesu, Menschen in die Beziehung zu ihm zu führen, unser Leben? Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Aber wenn dann Menschen sich entschieden haben, ist unsere Gemeinde ein Ort, wo wir ihnen systematisch helfen, in ihrem Glauben zu wachsen? Also ideal wäre für mich, dass jeder, der getauft wird in einer Gemeinde, ganz selbstverständlich mindestens ein Jahr lang ein Jüngerschaftstraining bekommt, wo er all diese praktischen Dinge lernt. Ist unsere Gemeinde so ein Ort? Oder sind die Neugetauften mehr oder weniger auf sich selbst angewiesen, wenn es darum geht, im Glauben weiter zu wachsen? Wie steht es mit den Mitarbeitern und Missionaren? Ich habe gestern die herausfordernde Frage gestellt, ja, wir wissen ja, wie viele Leute wir auf der Liste haben. Wir wissen auch, wie viele Geschwister den Gottesdienst besuchen, wie viele Gäste. Aber wie viele Mitarbeiter haben wir? Wie viele Leiter und Ausbilder haben wir? Also Jüngerschaft ist mehr, als wir bisher oft gesehen haben. Jetzt hat Jesus nicht nur gesagt, dass wir Jünger machen sollen, er hat uns auch gezeigt, wie wir Jünger machen sollen. Und das ist für mich wirklich ein ganz wichtiges Prinzip. Es gibt in der Bibel eine Methode, ein Vorbild. Wir sehen das in Jesus, wir sehen das in Paulus, wir sehen das generell im Neuen Testament immer wieder, dass Jesus und die ersten Christen einen Plan hatten, einen konkreten Plan, um Menschen zu helfen, in ihrem Glauben zu wachsen und letztlich hier anzukommen. Ja? Wenn ihr euch, ich meine, so ein klassischer Vers in der Bibel dafür ist auch leicht zu merken, 2. Timotheus 2, Vers 2, ist der Mottovers der Josia Missionsschule. Da schreibt Paulus an Timotheus: Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Seht ihr das Prinzip? Multiplikation. Er sagt, was du von mir gehört hast, gib anderen, die fähig sind, wieder andere zu lehren. Ja. Der Missionsauftrag meint also nicht nur, führt viele Menschen zum Kreuz, das ist nur der erste Schritt des Missionsauftrages, sondern helft ihnen, in ihrem Glauben zu wachsen, bildet sie aus zu Missionaren, zu Mitarbeitern, helft ihnen, ihre geistlichen Gaben zu entdecken und mitzuarbeiten in der Gemeinde und helft ihnen, Leiter und Ausbilder zu werden. Er sagte vielleicht, es kann doch nicht jeder Leiter und Ausbilder sein. Ich frage euch, ist ein Familienvater ein Leiter? Natürlich. Ist ein Ehemann ein Leiter? Ist eine Mutter eine Leiterin? Ja, ganz sicher. Wir dürfen den Begriff Leiter nicht nur beschränken auf unsere Gemeindeältesten und Prediger. Dann fühlen wir uns meistens nicht angesprochen. Aber ich sage, im weiteren Sinne ist jeder von uns ein Leiter, weil jeder von uns übt Einfluss aus. Das heißt, jeder von uns ist dazu aufgerufen, Menschen diesen ganzen Weg zu führen. Und stellt euch mal vor, wie schön das ist. Wenn ihr euren Glauben, ich brauche jetzt noch nichts in der Pause nachher, vielen Dank, Esther. Wenn wir einen Menschen finden, mit dem wir unseren Glauben teilen können, und er fragt, könntest du mir Bibelstunden geben? Ich meine, könnten wir zusammen in der Bibel lesen? Vielleicht gebraucht die Person einen anderen Begriff, aber im Grunde, könntest du Bibelstunden mit mir machen? Ganz oft greifen wir da reflexartig zum Telefon und rufen den Prediger an. Aber der Prediger kann der Person nicht das geben, was ihr geben könnt, weil ihr habt eine Freundschaft. Und stellt euch vor, ihr setzt euch jetzt Woche für Woche, jede Woche eine Stunde mit eurem Freund zusammen und ihr studiert systematisch die wichtigen Themen der Bibel. Und die Person sagt, ja, das möchte ich wirklich annehmen. Ich möchte mich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Die Person wird getauft. Ihr freut euch. Aber ihr wisst auch, der Auftrag ist noch nicht zu Ende. Komm, wir treffen uns weiter. Ich zeig dir, was es bedeutet, im Glauben zu wachsen. Ich zeig dir, was Haushalterschaft bedeutet, also ganz praktisch. Ich zeige dir, wie du mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kannst. Ich zeige dir, wie man Bibel liest. Ich zeige dir auch, wie man eine Gebetsliste führt, wie man wirklich ein erfülltes Gebetsleben hat. Ich zeige dir auch, wie du deinen Glauben weitergeben kannst, welche Fehler man dabei vermeiden muss und wie man das wirklich auf eine gewinnende Weise tut. Ich zeige dir, wie du Bibelstunden geben kannst. Ich gebe dir auch das Material in die Hand. Und ich werde dich ermutigen, einem anderen Menschen Bibelstunden zu geben. Wir machen zusammen einen Hauskreis auf. Ja, und du lernst dabei, wie man das macht, und wir laden unsere Freunde ein. Und dann lernen wir noch, wie man einen Jüngerschaftskreis gründet oder wie man einfach Menschen den ganzen Jüngerschaftspfad führt. Versteht ihr? Das kann der Prediger gar nicht alles machen, das soll er auch nicht alles machen. Das ist unsere Herausforderung. Aber gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wie hat Jesus das gemacht? Und als ich darüber nachgedacht habe und mir das Vorbild Jesu angeschaut habe, habe ich 7 Prinzipien der Jüngerschaft entdeckt. 7 einfache Prinzipien, sehr grundlegend, aber sehr tiefe Prinzipien, an denen wir nicht vorbeigehen dürfen. Versteht ihr? Jesus hatte einen Plan. Jesus hat nicht darauf gehofft, dass seine Jünger schon irgendwie von alleine wachsen werden. Er hatte einen Plan. Und seinen Plan können wir nicht verbessern. Und wir werden über Prinzipien reden. Jetzt wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Prinzipien und Methoden? Prinzipien sind ewig gültig. Egal in welchem Kontext, egal in welcher Zeit wir sind. Methoden muss man anpassen auf sein Umfeld. Das heißt, wir können jetzt nicht genau wie Jesus 12 Männer rufen und durch den Schwarzwald wandern, 3,5 Jahre lang. Aber wir können schauen, Moment mal, da sind Prinzipien hinter dem, was Jesus getan hat. Und diese Prinzipien können wir auf unsere Situation anwenden. Okay, was sind die Prinzipien? Wie hat Jesus seine Jünger zu Jüngern gemacht? Das erste Prinzip ist sehr einfach. Jesus rief seine Jünger zur verbindlichen Nachfolge auf. Seine Jünger mussten sich entscheiden, ihm nachzufolgen. Er hat seine Jünger nicht zur Vollkommenheit aufgerufen, er hat sie zur Nachfolge aufgerufen. Hat von ihnen nicht erwartet, dass sie schon alles können, hat aber gesagt, komm, tretet in meine Schule ein, werdet meine Jünger. Aber die Jünger konnten dem Ruf nicht ein bisschen folgen. Versteht ihr? Jüngerschaft ist ein bisschen wie heiraten. Man kann ja, wenn man gefragt wird, ob man die andere Person heiratet, auch nicht sagen, vielleicht oder ein bisschen oder meistens. Ich werde 6 von 7 Tagen werde ich treu sein. Das wäre schwierig, oder? Also es gibt Dinge im Leben, die brauchen eine klare, eindeutige, 100%ige Entscheidung. Jüngerschaft gehört dazu. Als Jesus zu den Jüngern sagte, verlasst eure Boote, verlasst eure Netze, verlasst deine Steuerbude und folgt mir nach, dann hatten sie nur 2 Entscheidungen vor sich. Entweder sie sagen ja und sie verlassen ihre Netze und gehen ganz mit, oder sie sagen nein und bleiben sitzen. Aber sie konnten nicht ein bisschen seine Jünger sein. Also Jüngerschaft ist wirklich ein Bild oder ein Ruf zur Nachfolge. Jetzt, was wichtig ist zu verstehen, Jesus hat den Jüngern nicht das erste Mal, als er sie traf, gesagt, verlasst alles, was ihr habt und folgt mir nach. Wenn wir die Evangelien genau studieren, dann kommt vor dem Folge mir nach, das komm und sieh. Also bevor diese Erfahrung war am See, ihr kennt die Geschichte, wo er die vielen Fische fing und Jesus sagt, von nun an wirst du Menschenfischer sein, bevor das kam, lesen wir in Johannes 1, dass Petrus Jesus schon kennengelernt hatte. Und da hat Jesus nicht gesagt, komm, verlass alles, was du hast und folg mir nach. Er hat gesagt, komm und sieh. Komm und sieh. Das heißt, lern mich kennen. Also Jesus möchte keine unreifen Entscheidungen. Entscheidungen müssen wachsen, sie dürfen auch wachsen. Aber wenn wir dann wachsen und an den Punkt kommen, dass wir sagen, Jesus, das habe ich dich so gut kennengelernt, jetzt ist mir eines klar, ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Dann kommt der Moment der Entscheidung. Und die Entscheidung ist so wichtig. Ohne Entscheidung keine Jüngerschaft. Die Jüngerschaft ist sozusagen, nein, die Entscheidung für Jesus ist sozusagen das Tor in die Jüngerschaft. Und das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung. Letztlich besteht Jüngerschaft aus ganz vielen kleinen Entscheidungen, kleine und große. Ja? Aber Jesus hat seine Jünger aufgerufen, ihm verbindlich nachzufolgen. Jetzt das zweite Prinzip. Jesus lebte in Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Wir haben gestern den Text aus Markus 3, Vers 14 gelesen, dass Jesus seine Jünger rief, damit sie bei ihm seien. Da geht es um Beziehung. Und wir haben gestern auch kurz gesprochen über das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und die Hauptaussage dieses Gleichnisses ist doch, wir brauchen eine Beziehung mit Jesus. Gemeinschaft. Jesus hat in Gemeinschaft investiert. Jetzt hat Jesus einen großen Teil seiner Zeit konzentriert auf seine 12 Jünger. Manchmal waren es ein paar mehr, hat er auch mal 70 ausgesandt. Aber wir lesen ganz oft, dass er mit seinen 12 allein war. Und wir mögen vielleicht denken, Mensch, Jesus hatte nur 3,5 Jahre. Hätte er nicht mehr erreichen können, wenn er mehr Leute gerufen hätte? Ich meine, stellt euch vor, Jesus hätte eine Universität in Jerusalem gründen können. Theologische Hochschule Jerusalem. Er hätte einen Abschluss, einen BA-Abschluss in Jüngerschaft anbieten können. 3 Jahre hätte gerade gereicht. Und er hätte vor tausenden Studenten jeden Tag Vorlesungen halten können. Hätte Jesus das erreicht, was er erreicht hat? Nein. Was macht Jesus? Jesus konzentriert sich auf wenige. Er investiert ganz, ganz viel Zeit und Kraft in eine kleine Gruppe. Warum? Weil Jesus die Menschenmassen egal waren? Nein. Gerade weil sie ihm nicht egal waren. Denn Jesus wusste, er hat 3,5 Jahre Zeit und dann werden die Jünger ohne ihn weitermachen, also ohne seine körperliche Anwesenheit. Und sein Ziel war es, seine Jünger so weit zu bringen, dass sie nicht nur Menschen zu Jesus führen können, sondern dass sie den ganzen Prozess mit anderen wiederholen können. Versteht ihr? Jüngerschaft ist Multiplikation, Gottes Schneeballsystem. Denn jeder Jünger soll das den Glauben verkündigen, das Evangelium verkündigen, soll anderen helfen, im Glauben zu wachsen, soll ihnen helfen, zu Mitarbeitern zu werden, ihnen helfen, zu Leitern zu werden. Jesus hat nicht aufgebaut auf Addition, sondern auf Multiplikation. Und dafür hat Jesus Gemeinschaft gebraucht. Und ich möchte euch jetzt mal, ich habe mal jetzt ein paar Aussagen aus dem Leben Jesu und aus dem Wirken der Apostel. Die sind etwas länger, aber ich habe sie bewusst nicht gekürzt. Lasst sie einfach mal auf euch wirken und beobachtet mal, wie Jesus gearbeitet hat mit seinen Jüngern und wie wir das auf uns anwenden können. Schaut euch das mal an. Hier haben wir aus dem Wirken der Apostel übrigens das ganze Kapitel. Es ist so lohnend zu lesen, weil das ganze Kapitel, das heißt die Ausbildung der Zwölf, das ganze Kapitel beschreibt, wie Jesus gearbeitet hat. Ja, und wie gesagt, wir können seinen Plan, wir können nur lernen von ihm, wir können seinen Plan nicht verbessern. 3,5 Jahre lang wurden die Jünger von dem größten Lehrer unterwiesen, den die Welt je gekannt hat. Durch persönlichen Kontakt und Umgang bildet diese Jesus für seinen Dienst aus. Wichtig, ja? Persönlicher Kontakt und Umgang. Ohne das geht's nicht. Tag für Tag gingen und sprachen sie mit ihm, hörten seine trostreichen Worte an die Mühseligen und Beladenen, sahen, wie sich seine göttliche Kraft an den Kranken und Niedergeschlagenen kundtat. Manchmal lehrte er sie, wenn er mit ihnen am Bergeshang saß. Manchmal eröffnete er ihnen die Geheimnisse des Reiches Gottes, wenn sie am Ufer des Sees entlang gingen. Wo immer Herzen für die göttliche Botschaft aufgeschlossen waren, offenbarte er die Wahrheiten über den Weg des Heils. Er befahl seinen Jüngern nicht, dies oder jenes zu tun, sondern sagte, folgt mir nach. Er nahm sie mit auf seine Reisen durch das Land und die Städte, damit sie erlebten, wie er das Volk lehrte. Von Ort zu Ort reisten sie mit ihm, teilten sein einfaches Mahl und waren wie er zuweilen hungrig und müde. Sie waren bei ihm im Gedränge auf den Straßen, am Ufer des Sees und in der Einsamkeit der Wüste. Sie erlebten ihn in jeder Lebenslage. Merkt ihr? Jesus hat nicht gesagt, ich halte euch eine Vorlesung, ich erkläre euch die Theorie der Jüngerschaft. Er hat gesagt, kommt mit. Er hat ihnen Anteil gegeben an seinem Leben. Jetzt, wenn wir Menschen helfen wollen, jetzt nicht nur Jesus kennenzulernen, sondern auch im Glauben zu wachsen, gibt es keinen anderen Weg. Wir müssen ihnen Anteil geben an unserem Leben. Und das größte Beispiel neben Jesus ist für mich Paulus. Schaut mal, lasst uns mal, habt ihr eure Bibel dabei? Schlag mal den 1. Thessalonicher Brief auf. Der ist für mich der Klassiker über Jüngerschaft, besonders die ersten zwei Kapitel. Die beschreiben uns, wie Paulus Menschen gewonnen hat. Wir lesen mal 1. Thessalonicher Kapitel 2 und ich lese ab Vers 8, beziehungsweise noch der erste Teil des Satzes beginnt schon in Vers 7. Also 2. Thessalonicher Vers 7, dort der letzte Teil. Da sagt er, wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch. Und jetzt achtet mal drauf, was er sagt. Und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Erinnert ihr euch doch, ihr liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Tag und Nacht arbeiteten wir, um niemanden unter euch zur Last zu fallen und predigten euch unter euch das Evangelium Gottes. Ihr und Gott seid unsere Zeugen, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch den Gläubigen gewesen sind. Denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Schau mal, wie Paulus das beschreibt. Er sagt, ich war unter euch wie eine Mutter. Also wie eine Mutter ihre Kinder pflegt. Und ihr Mütter, ihr versteht das, oder? Und wir Väter haben gut genug zugeguckt. Wir wissen, was damit gemeint ist. Ja? Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch. Und jetzt kommt's. Und waren bereit, euch nicht allein das Evangelium zu geben, sondern unser Leben. Und das ist es. Jüngerschaft heißt, wir verkündigen das Evangelium, aber wir geben den Leuten Anteil an unserem Leben. Und das ist wahr durch den ganzen Jüngerschaftsprozess hindurch. Ja, wir sind stark, die Botschaft zu verkündigen. Aber wie ist es mit dem zweiten Teil? Am Leben Anteil geben. Also Jüngerschaft heißt, ich investiere mich in das Leben eines anderen Menschen. Ich nehme ihn mit in mein Leben. Ich zeige ihm, ich rede authentisch, wie mein Glaubensleben aussieht. Ja, wir reden zusammen, wir beten zusammen, wir nehmen Anteil aneinander. Das ist Jüngerschaft. Und das hat Jesus gelebt. Das hat Jesus gelebt. Lesen wir mal weiter. Nachdem Jesus seine Jünger ausgesandt hatte zu zweit, kamen sie zurück. Und dann heißt es hier, die Jünger kamen zu Jesus und berichteten ihm alles. Ihre enge Beziehung zu ihm ermutigte sie, ihm ihre guten und schlechten Erfahrungen, ihre Freude über die Erfolge ihres Wirkens und den Kummer über ihre Misserfolge, über ihre Fehler und Schwachheiten mitzuteilen. Schaut mal, was hat sie ermutigt, mit Jesus über alles zu reden? Ihre enge Beziehung. Und worüber haben sie geredet? Über das Gute. Ah, das fällt ja auch leicht, oder? Also, mit anderen darüber zu reden, was bei mir gerade richtig gut läuft, das fällt leicht. Aber wie ist es, wenn ich Probleme habe? Wie ist es, wenn ich sage, ich habe gerade echt eine Krise in meinem Glauben? Könntest du für mich beten? Ich habe gerade echt Probleme, ich schaffe meine Andacht nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Oder, weißt du, ich habe gerade echt einen Hass auf jemanden. Ich weiß, das ist nicht richtig, aber ich habe einen Groll in mir. Weißt du, ich komme einfach nicht vom Rauchen los. Weißt du, ich hab ein Problem mit Pornografie. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Könntest du für mich beten? Verstehst du, was ich meine? Haben wir einen Raum? Ich meine, offensichtlich gibt es manche Dinge, die sagt man nicht der ganzen Gemeinde. Aber haben wir in der Gemeinde einen Raum, dass jeder Brüder und Schwestern hat, mit denen er authentisch offen reden kann, wo die Masken fallen können, wo ich über das reden kann, was gut läuft, wo ich aber auch reden kann über das, wo ich echt meine Herausforderungen habe. Versteht ihr, wir müssen voreinander keine Show spielen. Wir wissen alle, dass der Alltag es manchmal ganz schön in sich hat. Aber wenn wir einander immer nur vorspielen, wie gut es läuft, nein, nicht, das war jetzt zu negativ gesagt. Wir sollen einander ja sagen, wenn es gut läuft. Versteht mich nicht falsch. Was ich nur sage, manchmal geben wir den Eindruck, wenn es gut läuft, reden wir drüber. Wenn es nicht gut läuft, trägt jeder seine Last allein. Nichts drüber sagen, es könnte den Schein stören. Und das ist nicht richtig. Ja? Jesus hat eine Gemeinschaft mit seinen Jüngern aufgebaut, die es ermöglicht hat, über diese Dinge zu reden. Und wo soll der Platz sein, über diese Dinge zu reden, wenn nicht in der Gemeinde? Das dritte Prinzip hängt ganz eng damit zusammen. Jesus war ein Vorbild. Also Jesus hat ihnen nicht nur gesagt, was sie tun sollen, er hat gesagt, kommt und seht, ich zeige euch das. Ich zeige euch, wie man mit Gott lebt. Ich zeige euch, wie man arbeitet, wie man mit den Kranken umgeht. Kommt, ich zeig's euch. Also Jesus war Vorbild. Er hat seinen Jüngern vorgelebt. Er hat ihnen nicht nur gesagt, er hat ihnen vorgelebt, wie ein Glaubensleben aussieht. Und hierzu lesen wir im Leben Jesu, in der Erziehung der Jünger war das Vorbild des Lebens Jesu bedeutend wirkungsvoller als sein lehrmäßiger Unterricht. Ist doch stark, oder? Sein Vorbild, also das, was er ihnen vorgelebt hat, war wichtiger als seine Worte. Und seine Worte, ich meine, wir haben sie, die sind ja schon Gold wert, die sind mächtig. Aber sein Vorbild war noch stärker. Ja. Das bedeutet, wenn ich jemandem zeigen möchte, wie er Andacht machen kann, dann sag ich ihm nicht nur, wie man das machen kann, ich gebe ihm nicht nur ein Buch, sag, lies es, dann weißt du, wie man Andacht macht. Sondern ich sage, schau mal, bei mir funktioniert das so. Schau mal hier, ich lese gerade in diesem Bibelleseplan. Wenn du magst, ich drucke ihn dir mal aus. Und ich habe mir die Gewohnheit angeeignet, immer Fragen zu stellen an den Bibeltext. Schau, ich zeige dir mal, welche Fragen ich stelle. Weißt du was? Morgen um 6 rufe ich dich an und dann machen wir das miteinander. Seht ihr den Unterschied? Jesus hat sich investiert, er war Vorbild, er hat ihnen dargestellt. Das vierte Prinzip klingt so selbstverständlich und ist doch so wichtig. Jesus betete für und mit seinen Jüngern und lehrte sie das Beten. Schaut doch mal, wie das Vaterunser entstanden ist. Jesus hat laut gebetet, er hat oft laut gebetet. damit seine Jünger hören und lernen. Und einmal kamen seine Jünger und sie sagten, Herr, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger lehrte. Und dann bringt Jesus ihnen das Beten bei, unter anderem das Vaterunser, aber noch viel mehr als das. Und sie haben so oft gesehen, wie Jesus selber gebetet hat. Ja, und so, sogar bevor er seine Jünger ausgewählt hat, Lukas 6 lesen wir, dass er auf den Berg ging, um zu beten. Und dann kam er runter und hat seine Jünger ausgesucht. Er hat sich von Gott führen lassen darin, wen er aussucht. Und er hat seine Jünger wirklich im Gebet getragen. Hier heißt es, der Heiland erkannte den Charakter der von ihm erwählten Männer. Ihre Fehler und Schwächen lagen offen vor ihm. Er kannte die Gefahren, durch die sie hindurchgehen, die Verantwortungen, die auf ihnen ruhen würden. Und er fühlte sich zu diesen Auserwählten hingezogen. Allein auf dem Berg, nahe dem Berg Genezareth, verbrachte er die ganze Nacht im Gebet für sie, während sie am Fuß des Berges schliefen. Hier geht es nicht darum, auf den Berg zu gehen und zu beten. Aber hier bringt Jesus uns bei, dass wenn wir für Menschen arbeiten, sei es für ihre Bekehrung oder für ihr Wachstum, ihre Ausbildung, für welche Phase der Jüngerschaft auch immer, dann ist es wichtig, dass wir für sie beten. Das Prinzip Nummer 5. Jesus lehrte das Wort Gottes als verbindlichen Maßstab für das Leben. Jesus hat ihnen gezeigt, schau mal, die Basis für euer Glaubensleben ist Gottes Wort. Es steht geschrieben. Und Jesus hatte damals sich mit so vielen Theorien und Philosophien auseinanderzusetzen. Da waren die Ältesten der Juden, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die mehr Interesse an den Traditionen und Überlieferungen hatten als am Wort Gottes. Da war die gesamte griechische Philosophie, die damals übermächtig war. Ja? Und Jesus musste den Jüngern zeigen und sagen, schau, euer Wachstum im Glauben kommt aus dem Wort. Nicht aus dem, was irgendwelche Menschen euch erzählen, nicht aus Philosophie. Und wenn sie noch so klug daherkommt, sondern die Quelle für euer Glaubenswachstum ist das Wort. Und dann, was hat Jesus noch gemacht? Er hat sie ausgebildet für den Dienst. Er wollte sie zu Mitarbeitern machen, weil Jesus wusste, ich werde bald nicht mehr auf dieser Erde sein. Und ich brauche euch, damit ihr das Werk weiter fortführt. Und ich habe euch gestern diese Herausforderung gebracht, keine Angst, das steht nicht auf der Agenda des Vereinigungsausschusses. Aber manchmal denke ich, irgendwas hätte es schon, oder? Wenn die Vereinigung sagen würde, in 3,5 Jahren werden alle Prediger versetzt in Neulandgebiete. Und ihre Aufgabe ist es, ihre Gemeinden so weit vorzubereiten, dass sie alleine stehen sollen. Also der Gedanke hat was. Und was ist das Wichtigste, was ein Prediger zurücklassen kann, wenn er das tut? Ist es nicht Jünger Jesu? Leute, die ausgebildet sind? Mitarbeiter? Jesus hat seine Jünger ausgebildet und, das 7. Prinzip hängt natürlich zusammen, er hat sie ausgesandt. Und oft bestand die Ausbildung im Aussenden. Ja? Aber wenn ihr euch mal anschaut, was Jesus seine Jünger gelehrt hat, was er ihnen beigebracht hat, dann seht ihr, es geht hier nicht nur um Theologie. Hat Jesus über Theologie gesprochen? Ja, auch. Aber wenn ihr das mal durchgeht, das meiste, was Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, war, wie lebt man den Glauben praktisch? Fähigkeiten. Ja, wie lebe ich den Glauben in meinem Alltag? Die Apostel hatten als Angehörige des Jesuskreises ihren Herrn durch ganz Galiläa begleitet. Sie hatten alle Lasten und Schwierigkeiten, die über sie kamen, mit ihm geteilt. Sie hatten seine Unterweisungen gelauscht. Sie waren mit dem Sohn Gottes gewandert und hatten sich mit ihm unterhalten. Ich habe gesagt, schau mal, ihr seid jetzt groß genug, ihr könnt lesen. Ich möchte, dass ihr persönlich eine stille Zeit habt. Ja? Und ich habe dann für den Silvan einen Bibelleseplan entwickelt. Einfach Geschichten aus den Evangelien, Dinge, die relativ leicht zu verstehen sind. Und habe sie ihm aufgeschrieben, ja, und der Herr legt jetzt den Zettel in seine Bibel und liest jeden Morgen, es sind nur ein paar Minuten. Ja, aber ich sage mir, es ist ein guter Anfang. Und jetzt liest er selbst in der Bibel. Ja, und der Timon macht das auch schon. Und es ist wichtig, dass wir als Eltern unseren Kindern wirklich helfen, stille Zeit zu haben. Und manchmal denke ich, ich hätte schon viel früher anfangen können. Ja, die Linda nimmt sich manchmal diese roten Kinderbibeln, kennt ihr sie, meine Lieblingsgeschichten aus der Bibel? Und da gibt es die CD dazu und dann machen wir die CD an und sie hört die Geschichte und blättert dann um. Ja, bei jedem Dong die nächste Seite. Sogar Linda kann schon stille Zeit haben. Ja, es ist wichtig, dass wir als Familien überlegen, was können wir tun, um unseren Kindern hier zu helfen. Und das ist herausfordernd. Und wie gesagt, das beste Programm, das ich dazu kenne, ist Kids in Discipleship. Wenn ihr mehr Fragen habt, fragt Annette. Sie kennt das sehr, sehr, sehr gut. Wir persönlich können uns fragen. Also Jüngerschaft ist nicht nur Verantwortung der Gemeinde, sondern es ist unsere persönliche Verantwortung. Und ich kann mich fragen, wo stehe ich? Wo stehe ich auf diesem Weg? Ja, und ich habe euch gestern diese 25 Punkte gegeben, mit denen ihr euch mal selber einschätzen könnt. Und da stelle ich euch die Frage, wir alle haben Bereiche, in denen wir wachsen. Ja? Also keiner von euch dürfte bei diesen 25 Punkten überall rechts sein Kreuz gemacht haben. Keiner von uns. Aber können wir Bereiche sehen, in denen wir gern wachsen möchten? Habt ihr Bereiche entdeckt für euch, wo ihr sagt, jawohl, das sehe ich, da möchte ich gern weiter wachsen? Ja? Und darum war am Schluss die Aufgabe, schreibt jetzt mal von diesen vielen Punkten 5 Bereiche auf, in denen ihr euch wünscht zu wachsen. Und dann stelle ich euch die nächste Frage, wie wichtig ist es euch zu wachsen? Wisst ihr, warum ich euch diese Frage stelle? Weil es so einfach ist. Und glaubt mir, leider weiß ich, wovon ich rede. Es ist so einfach, dass der Alltag einen wieder in seinen Griff nimmt und es läuft alles so, wie es vorher war. Und es verändert sich nichts. Warum? Weil wir nicht entschlossen genug sind. Und darum frage ich euch, wie wichtig ist es euch, in diesen Bereichen zu wachsen? Sagt ihr, es wäre nett, es wäre schön? Oder sagt ihr, nein, es ist absolut notwendig? Gott, mit deiner Hilfe will ich weiter wachsen. Wisst ihr, was das dann aber auch bedeutet? Ihr müsst Zeit schaffen. Unser Leben ist oft so voll, dass einfach nicht Platz ist für einen weiteren Baustein. Wenn ich sage, Gott, ich möchte jetzt jeden Tag eine Stunde investieren in meinem persönlichen Glauben. Ja, wenn ihr diese Entscheidung trefft, dann müsst ihr euch auch fragen, was streiche ich dafür? Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen Zeit schaffen dafür. Darum frage ich, wollen wir wirklich wachsen? Und das ist nicht die Verantwortung der Gemeinde. Das ist eure individuelle Entscheidung. Und ich sage euch, ohne diese Entscheidung werdet ihr nicht vom Fleck kommen. Dann wird euer Leben die nächsten Jahre genauso laufen wie in den letzten Jahren. Ja, wir müssen uns bewusst anschauen, wo möchte ich wachsen? Und dann einen Plan aufstellen. Wie werde ich das erreichen? Welche Bücher werde ich lesen? Wie kann ich mit anderen zusammenkommen, um zu beten? Versteht ihr, was ich meine? Und ein praktischer Weg ist eben Jüngerschaftskreise. Also, es ist eine Herausforderung für jede Familie, diese Prinzipien umzusetzen. Es ist eine Herausforderung für jeden von uns persönlich. Aber es ist eben auch eine Herausforderung für uns als Gemeinde. Glaubt ihr zum Beispiel, dass jeder Gottesdienst diese 7 Prinzipien in der einen oder anderen Form widerspiegeln sollte? Können wir unseren Gottesdienst so gestalten, dass wir im Gottesdienst Jüngerschaft leben? Ja, können wir zur Nachfolge aufrufen? Ich hoffe doch. Können wir Gemeinschaft haben im Gottesdienst? Was für ein Geschenk ist unsere Sabbatschule? Das Problem ist, wenn Sabbatschule nur dafür da ist, über das Thema zu reden, aber nicht über uns. Wir haben in Isny unsere Sabbatschule umgestellt. Und ich sage euch, es ist ein Segen. Es ist ein Segen. Wir haben uns gesagt, wir werden uns jetzt eine Stunde nehmen, 60 Minuten, eine volle Stunde für die Sabbatschule. Und wir werden relativ feste Gruppen haben. Es gibt immer mal Geschwister, die gern wechseln möchten. Das ist ihre Freiheit. Aber im Grunde haben wir feste Gruppen. Und dann nehmen wir uns mindestens, wenn wir zusammenkommen, mindestens 15 Minuten, um über unser Leben zu reden. Was läuft gerade bei uns? Was macht uns Freude? Was macht uns Sorge? Wisst ihr, es ist ja so leicht, über Themen zu reden, über Theologie zu reden, manchmal über Theologie zu diskutieren. Und ich rede gar nicht über mich, ich rede über ein Thema. Das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun. Und ich glaube, Sabbatschule muss mehr sein. Also, für uns ist es ein Segen. Wir reden darüber, wie es uns geht. Und wisst ihr, was jetzt passiert? In vielen Gemeinden gibt es Diakoniekreise, aber oft nur auf dem Papier. Jetzt werden unsere Sabbatschulgruppen zu Diakoniekreisen. Total spannend. Ja, jede Sabbatschule hat auch Namen von Geschwistern bekommen, die nicht in den Gottesdienst kommen oder nicht in die erste Stunde kommen, die nicht in der Sabbatschule dabei sind. Und die Gruppe überlegt sich, was können wir tun, da ist jemand krank, was können wir tun, um ihm eine Freude zu machen? Braucht jemand Hilfe? Oder schau mal, da ist jemand, der war schon lange nicht mehr im Gottesdienst. Komm, wir schreiben ihm eine Karte. Oder wer könnte ihn mal besuchen? Versteht ihr? Das sind Dinge, also wir haben die Diakonie in die Sabbatschule mit hineingenommen, wo es also um uns selbst geht, aber auch um Menschen, die nicht kommen. Und ich sage euch, auf diese Weise haben wir jeden Sabbat Diakonie. Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Und dann haben wir natürlich eine Zeit des Gebets. Wir haben eine Gebetsgemeinschaft, wir beten miteinander. Nicht nur ein schnelles Gebet, sondern wirklich Zeit für eine Gebetsgemeinschaft. Dann haben wir das Thema, 30, 35 Minuten. Ja, wir reden über das Thema. Und dann machen wir uns noch Gedanken, wie können wir Menschen erreichen. Ja, ich bin gerade dabei, ich habe mir vorgenommen, so Mini-Missionsimpulse zu schreiben. Das heißt, einen Mini-Missionsimpuls, den man in 5 Minuten erklären kann, wo man in 5 Minuten drüber reden kann in der Sabbatschule. Zum Beispiel, wenn Ellen White schreibt, euer Erfolg in der Mission wird nicht von euren Fähigkeiten und Kenntnissen abhängen, wird nicht von euren Kenntnissen und Ausführungen abhängen, sondern von eurer Fähigkeit, das Herz zu erreichen. Dann sage ich, okay, überleg mal, wie können wir das Herz von Menschen erreichen? Wie können wir Leuten eine Freude machen? Wie können wir Vertrauen gewinnen? Lass uns mal ein paar Ideen sammeln. Versteht ihr, hier geht es nicht um ein ganzes Seminar über wie erreiche ich das Herz von Menschen. Hier geht es um einen Mini-Impuls, aber dafür Woche für Woche. Das heißt, unser Bewusstsein für Mission wird geschärft. Und ich sage euch, man kann die Sabbatschule so aufbauen, dass sie alle diese 7 Prinzipien umsetzt. Und wenn ihr da Interesse habt, ich unterrichte das natürlich auch auf der Missionsschule, ich habe das alles zu Papier gebracht und ich schicke euch das gerne mal zu. Aber ich würde euch echt ermutigen, mal darüber nachzudenken. Und wisst ihr, das Schöne ist, unser Gottesdienst dauert gar nicht länger dadurch. Wir haben es bisher immer so gemacht, wir haben Sabbatschule, dann kamen wir wieder alle zusammen, haben dann noch ein Lied gesungen zum Abschluss der Sabbatschule und das war wie eine zweite Pause. Ja, also bis wieder alle beisammen waren, waren 10 Minuten weg. Wir haben quasi 2 Pausen gehabt, eine offizielle, eine inoffizielle. Jetzt haben wir gesagt, wir machen das anders. Unsere Gruppen schließen in den Gruppen ab und gehen direkt aus der Gruppe in die Pause. Also wir haben ein Lied gestrichen, aber das haben wir dann an der Stelle gerne gemacht, weil der Gewinn auf der anderen Seite war so groß, ja, dass wir gesagt haben, das ist es wert. Und wir haben damit die Zeit geschafft. Und bei uns ist es so, wir gehen circa 9:45 in die Sabbatschule und die Geschwister wissen, um 11 Uhr beginnt die zweite Stunde. Und so kann jede Gruppe, hat auch ein Stück Flexibilität. Wenn es mal 5 Minuten länger dauert, kein Problem. Es wartet ja niemand auf mich. Ja, sie wissen halt, um 11 Uhr geht es weiter. Wir haben damit unglaublich viel Segen bekommen. Und nicht, dass das nicht noch ausbaufähig wäre, das ist es mit Sicherheit. Wir haben noch weiter zu wachsen in dem Bereich. Wir haben auch Schwachpunkte. Aber ich kann euch sagen, die Sabbatschule wird auf diese Weise immer mehr zu dem, was sie sein sollte. Lest mal, was Ellen White über Sabbatschule schreibt. Absolut faszinierend. Sie ist nicht nur für das Bibelstudium da. Sie sagt, die Sabbatschule sollte die wichtigste Einrichtung zur Seelengewinnung sein. Spannend. Und wenn ihr die Gemeindeordnung lest, dann seht ihr, dass Sabbatschule mehrere Ziele hat. Bibelstudium offensichtlich, aber eben auch Gemeinschaft und Mission. Ich glaube, dass wir da neu nachdenken müssen, und um der Sabbatschule wieder zu dem zu verhelfen, was sie sein sollte. Okay, aber darüber könnte ich ein ganzes Wochenende reden. Aber ich dachte mir, ich lasse einfach mal den Gedanken bei euch fallen. Und wenn ihr Interesse habt, schreibt mich an, ich schicke euch gerne die Ausarbeitung dazu. Also es gibt viele Wege, das umzusetzen. Jeder Gottesdienst sollte das sein. Ich glaube, jeder Hauskreis sollte diese Prinzipien widerspiegeln. Aber heute möchte ich mit euch über Jüngerschaftskreise sprechen. Für mich sind Jüngerschaftskreise ein Weg geworden, wie wir das wirklich umsetzen können. Okay, was ist ein Jüngerschaftskreis? Ein Jüngerschaftskreis ist kein Hauskreis. Also nicht in dem Sinne, dass er missionarisch ist und Leute zu sich einlädt. Das ist er noch nicht. Er ist die Vorstufe eines Hauskreises. Ein Jüngerschaftskreis ist eine kleine Gruppe von 3 bis 6 Leuten. Und die Zahlen sind hier nicht das Gesetz der Meder und Perser. Das kann man auch zu zweit machen. Man kann das auch zu siebten machen. Ja, die Sache ist nur, wenn ein Kreis zu groß wird, dann nimmt die Gemeinschaft ab. Ja, also das ist so ein Ideal, 3 bis 6 Leute, die sich entschieden hat, sich wöchentlich für circa 90 Minuten zu treffen. Also sie treffen sich einmal in der Woche, am besten in den Heimen irgendwo, für 90 Minuten, um Themen über die Nachfolge Jesu zu studieren und umzusetzen. Also hier geht es um Theorie und Praxis. Hier geht es um Wissen und Fähigkeiten. Und das ist wichtig. Jeder bekommt im Vorfeld das Material und arbeitet die Lektion, die gerade dran ist, durch. Denn es geht im Jüngerschaftskreis nicht darum, das Thema von A bis Z durchzuarbeiten, sondern jeder, der mitmacht, verpflichtet sich, das Thema vorher durchzuarbeiten. Also es braucht schon ein hohes Level an Verbindlichkeit, an Engagement, dass jemand sagt, jawohl, das ist es mir wert, das Ziel ist mir wichtig, ich investiere diese Zeit. Ja, und um so ein Thema, ich zeige euch nachher Themen, die Themen, wie sie aufgebaut sind und welche Themen dazugehören. Das braucht schon Zeit, um das durchzuarbeiten, aber es ist es wert. So, die Zielgruppe sind keine nicht-adventistischen Gäste. Also es geht nicht darum, dass wir jemanden, der mal das erste Mal im Gottesdienst kommt, in unseren Jüngerschaftskreis einzuladen. Noch nicht, das kann später kommen. Es sind normalerweise 7. Tags-Adventisten, also Gemeindeglieder, oder Leute, die kurz vor der Taufe stehen. Ja, also wenn jemand schon lange den Gottesdienst besucht und er kennt die Gemeinde, er kennt auch unsere Glaubenslehren schon und ist noch vor seiner Taufe, kein Problem, ihn mit reinzunehmen, wenn er den Wunsch hat, an seinem Glauben zu wachsen. So, und jetzt gehe ich diese 7 Prinzipien nochmal durch und ich wende sie an auf die Idee der Jüngerschaftskreise. Also, um es hier nochmal grafisch zu veranschaulichen. Ich male hier nochmal die Gemeinde. So. Ein Jüngerschaftskreis ist ein Kreis innerhalb der Gemeinde. Ich meine damit nicht das Gebäude, es darf gern in den Privathäusern sein. Es ist ein Kreis innerhalb der Gemeinde, wo Geschwister zusammenkommen, um zu studieren, zu beten, einander zu ermutigen, um miteinander zu wachsen, um ausgebildet zu werden. So, jetzt nehmen wir diese 7 Prinzipien. Das erste Prinzip war, Jüngerschaft ist ein Ruf zur verbindlichen Nachfolge. Was bedeutet das in Bezug auf Jüngerschaft oder auf den Jüngerschaftskreis? Ich habe schon viele Hauskreise erlebt, viele Kleingruppen, die daran zugrunde gegangen sind, dass es keine Verbindlichkeit gab, sondern die Gemeindeglieder, die kamen und gingen, wenn sie Lust hatten. Oder wenn halt mal es ein bisschen enger wurde, sagten sie, ach nee, heute bin ich zu müde, ich bleibe zu Hause. Ich sage euch, daran sterben Hauskreise. Ja, wir können die Verbindlichkeit nicht von unseren Gästen erwarten. Die müssen immer frei sein. Aber wir können sie voneinander erwarten. Wir können sagen, dieser Hauskreis ist unsere Aufgabe. Dieser Hauskreis ist dafür da, dass wir Menschen erreichen. Das heißt, auf mich ist Verlass. Es kann immer mal ein Grund geben, nicht zu kommen. Keine Frage. Aber unter normalen Umständen, ich bin dabei. Und es braucht diese Verbindlichkeit für einen Jüngerschaftskreis. Ich werde euch nachher noch die einzelnen Schritte erklären, wie man so einen Kreis aufbaut. Aber ich suche nur Leute, die bereit sind, zu dem, was jetzt kommt, Ja zu sagen. Und das kann man schriftlich machen oder mündlich machen, das ist eigentlich egal. Auf unser Wort sollte auch Verlass sein, ob ich jetzt etwas unterschreibe oder nicht. Aber ich suche Leute, die Ja sagen zu folgenden Dingen. Zu jemandem, der sagt, jawohl, ich nehme an diesem Jüngerschaftskreis in der Erwartung teil, dass Gott diese Zeit nutzen wird, um mich in meinem Glauben an Jesus Christus wachsen zu lassen und dadurch mein Leben zu verändern. Das ist meine Erwartung. Ich glaube, dass Gott diesen Kreis will, damit ich in meinem Glauben wachse. Mir ist bewusst, dass unser Jüngerschaftskreis davon lebt, dass jeder verbindlich mitmacht. Das möchte ich gern tun und ich verpflichte mich zu folgenden Punkten. Das erste ist, ich werde an den wöchentlichen Treffen teilnehmen, es sei denn, ich werde durch Krankheit oder zwingende Umstände daran gehindert. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Denn die Bibel sagt, keiner lebt sich selbst. Das heißt, ob ich da bin oder nicht, betrifft nicht nur mich, es betrifft auch die anderen. Denn Gott stellt mich nicht nur in diesen Kreis, damit ich geistlich wachse, sondern damit ich den anderen auch ermutige. Damit ich mit meinen Antworten dem anderen eine Hilfestellung sein kann. Es geht nicht nur um mich. Wir haben ja eine Aufgabe miteinander. Das zweite ist, ich werde das Thema vorbereiten. Ich werde vorbereitet kommen, damit wir möglichst viel aus dem Thema herausholen, wenn wir es dann studieren. Ihr bekommt das alles noch schriftlich, ja? Also wenn ihr jetzt nicht alles mitschreiben könnt, keine Panik, ihr bekommt das schriftlich. Ich verpflichte mich dazu, die wöchentlichen Merkverse auswendig zu lernen. Wie das geht, werde ich euch nachher zeigen. Also Bibelverse auswendig zu lernen, ist ein wichtiger Teil eines Jüngerschaftskreises. Dann durch aktive Mitarbeit, Offenheit, Ehrlichkeit und Vertraulichkeit, wichtig, werde ich dazu beitragen, dass wir durch unsere Jüngerschaftstreffen unsere Ziele erreichen. Ja. Das heißt, was ich nicht mache, ist, mich vor die Gemeinde zu stellen und zu sagen, ich mache einen Jüngerschaftskreis, ich hänge eine Liste aus, wer macht alles mit. Oder ich sage auch nicht, ich mache einen Jüngerschaftskreis, der findet jeden Mittwoch um 19 Uhr bei mir zu Hause statt. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Nein. Ich spreche Geschwister einzeln an und ich erkläre ihnen die Vision dahinter. Ich sage, schau mal, das ist das, was wir vorhaben. Könntest du dir vorstellen, für eine begrenzte Zeit dabei zu sein? Und ich sage, ich fange lieber mit einem kleinen Kreis an, lieber sitze ich mit nur einer Person zusammen, als mit 6, von denen die Hälfte nicht zuverlässig dabei ist, weil das macht den Kreis kaputt. Ja, also wir brauchen Verbindlichkeit, ohne die geht es nicht. Das zweite, Wachstum in der Jüngerschaft braucht Gemeinschaft. Wir haben das bei Jesus gesehen. Jetzt, wie leben wir diese Gemeinschaft aus? Und schaut einmal in die Bibel, dort gibt es die sogenannten Einandertexte. Sind die euch schon mal aufgefallen? Die Einandertexte im Neuen Testament. Das sind Texte, die von Gemeinschaft sprechen. Schaut einmal. Sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Oder? Darum ermahnt euch untereinander und erbaue einer den anderen. Oder? Und dient einander. Versteht ihr? Hier geht es nicht nur, Prediger dient der Gemeinde, sondern dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Seht ihr ein Bild? Das ist das biblische, neutestamentliche Bild. Oder? Einer trage des anderen Last. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist das Prinzip. Das heißt, das Bild der Gemeinde ist, das biblische Bild der Gemeinde ist, dass Gemeinde ein Ort ist, wo wir füreinander da sind, Gemeinschaft haben, Anteil nehmen am Leben des anderen. Dass wir uns nicht nur Sabbat sehen im Gottesdienst, weil überleg mal, wie viel lernen wir voneinander am Sabbatgottesdienst? Also, es ist begrenzt, auch wenn wir, sogar wenn wir die Sabbatschule so gestalten, wie ich das gerade beschrieben habe, ist die Möglichkeit begrenzt. Denn es gibt auch Dinge, Herausforderungen, die ich habe, vielleicht auf der Arbeit, die möchte ich gar nicht am Sabbat besprechen. Versteht ihr? Das heißt, wir müssen einander besuchen, Anteil geben an unserem Leben. Ja? Und Ellen White spricht sehr deutlich über diese Gemeinschaft in kleinen Gruppen. Also kleine Gruppen. Ja, das ist eine Form von Kleingruppen. Es gibt mehrere Arten von Kleingruppen. Aber grundsätzlich ist das etwas, was Gott uns sehr, sehr deutlich gezeigt hat. Schaut mal. Sie schreibt, bildet in den Gemeinden kleine Arbeitsgruppen. Die Gründung kleiner Gruppen als Grundlage christlicher Tätigkeit ist mir von dem gezeigt worden, der nicht irren kann. Also, wenn das nicht deutlich ist. Also, die kleinen Gruppen sollen nicht nur ein neues Programm in der Gemeinde sein, neben vielen anderen Programmen. Sie sollen der grundlegende Baustein der Gemeindearbeit sein. Ja? Die Grundlage christlicher Tätigkeit, nach innen und nach außen. Kleine Gruppen. Ja? Das heißt, wir lernen im Hauskreis miteinander. Und das ist nicht so, dass der Lehrer vorne steht und einen Vortrag hält. Also es ist kein Seminarstil, wie das, was ich jetzt mit euch mache. Sondern es ist ein Miteinander lernen. Wir lernen miteinander. Wir schauen uns die Bibeltexte miteinander an. Wir ermutigen einander. Und damit ist der Leiter letztlich nur einer und dergleichen. Er ist auch ein Lernender. Ja? Und ich habe das so oft erlebt, dass wenn ich einen Jüngerschaftskreis leite, dass von den anderen Teilnehmern so tolle Antworten kommen, so tolle Einsichten, dass ich selber dazu lerne. Also es ist ein Miteinanderlernen, ein Lernen in Gemeinschaft. Ja? Also es geht darum, dass wir im Jüngerschaftskreis wirklich eine Zeit haben, wo wir miteinander teilen, wie es in unserem Leben läuft, wo wir Anteil nehmen. Und wenn wir wirklich Anteil nehmen aneinander, dann merken wir auch, dass das eigentlich nicht mit 90 Minuten pro Woche, also mit einem Jüngerschaftskreis getan ist, dann werden wir einander anrufen. Wenn ich weiß, wenn jemand sagt, also ich habe eine Prüfung nächste Woche, ist echt schwierig, ich habe Angst, dass ich durchfall. Naja, dann heißt das, dass ich an dem Morgen anrufe und sage, hey, ich bete für dich. Ja, ich wünsche dir Gottes Segen. Oder eine kurze SMS schreibe. Und hinterher anrufe, frage, hey, wie war deine Prüfung? Ja, entweder zum Mitfreuen, weil Gott einen Sieg geschenkt hat, oder zum Mittrösten, wenn die Prüfung zu schwer war. Versteht ihr? Aber dieses Anteilnehmen aneinander ist mehr als ein Programmpunkt, der in 90 Minuten hineinpasst. Prinzip Nummer 3. Jüngerschaft ist Lernen durch Vorbild. Was heißt das für den Jüngerschaftskreis? Ich habe euch gesagt, dass ein wichtiger Teil das Auswendiglernen von Bibelversen ist. Und da ist mir Folgendes passiert. Wir haben, also bei uns auf der Josia Missionsschule läuft es so, dass wir die Schüler in drei Gruppen aufteilen für ein ganzes Schuljahr und sie sich wöchentlich für einmal in der Woche, also für 90 Minuten treffen in ihren Jüngerschaftskreisen. Also habe ich auch einen Jüngerschaftskreis geleitet und die Erwartung ist ganz klar. Jedes Thema ein Merkvers, jede Woche ein neuer Bibelvers zum Auswendiglernen und die prüfen wir dann auch aneinander. Aber ich war ja der Leiter, gell? Und so habe ich immer die anderen geprüft. Und ich habe es nicht immer geschafft, ihn selbst zu lernen. Und manchmal, das war eine Zeit, da hatte ich wochenlang nicht geschafft, meinen Vers zu lernen. Ich konnte es aber gut tarnen, weil ich ja der Leiter war und nur die anderen gefragt habe. Und irgendwann hat Gott mir gesagt, Michael, was machst du da eigentlich? Was machst du da eigentlich? Du sollst Vorbild sein. Ja, und ich kann euch sagen, ich habe mein Verspäckchen dabei, ich habe meine Bibelverse drauf. Das heißt, wenn wir miteinander unsere Merkverse prüfen, lasse ich mich genauso prüfen wie die anderen auch. Ja, also ich bin Teil Vorbild. Wenn wir selber nicht als Leiter eines Jüngerschaftskreises das leben, was wir von den anderen erwarten, dann geht das Ganze daneben. Prinzip Nummer 4. Jüngerschaft braucht Gebet und Fürbitte. Der Jüngerschaftskreis ist quasi auch ein Gebetskreis. Das heißt, wir haben eine Zeit, wo wir echte Gebetsgemeinschaft haben. Und damit meine ich nicht nur, oh, unsere Zeit ist um, lasst uns schnell noch ein Gebet sprechen. Kennt ihr das? Lasst uns schnell noch beten. Nein, 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 nein. Wir brauchen echt Zeit für Gebetsgemeinschaft. Und ich mache das so, ich schaue immer auf die Uhr. Und ich weiß, wann das Thema fertig sein muss, damit wir noch circa eine halbe Stunde haben, um die Gebetsanliegen zu sammeln und wirklich in Ruhe zu beten. Ein Jüngerschaftskreis ist ein Gebetskreis. Ich werde gleich dazu noch mehr sagen im nächsten Thema. Dann, dass die Basis für das Wachstum in der Jüngerschaft ist Gottes Wort. Das heißt, wir studieren Gottes Wort aus der Perspektive, wie kann ich wachsen in meinem Glauben? Und ich, warte einen Moment, ich bin gerade nicht sicher, ob ich das jetzt am besten mache oder im zweiten Thema. Ich mache es jetzt. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie so die Themen aussehen. Also, es gibt insgesamt 4 solcher Ordner. Also wenn ihr euch das, ihr könnt euch das im Internet kostenlos runterladen, ihr könnt euch das ausdrucken, dann besorgt ihr euch so einen Ordner und damit das auch nach ein bisschen was aussieht, haben wir so ein Deckblatt entworfen, drucken lassen, das kann man vorne reinschieben. Für den Rücken haben wir auch etwas, sieht auch ganz nett aus, ja, das Auge lernt mit. So, und ich habe von diesen Deckblättern habe ich einige dabei. Also wer von euch sagt, oh, ich würde mir die Themen gerne ausdrucken, ich besorge mir im Papierwarenhandel so einen Ordner, dann könnt ihr gern das von mir bekommen nachher. So, jetzt zeige ich euch mal die Themen, wie die aufgebaut sind. Also es gibt, was muss ich hier machen? Es gibt die Themen auf Deutsch und auf Englisch. Die Übersetzung ist, also es sind Amerikaner, die es für mich übersetzen. Die sind fast fertig, noch nicht ganz, aber viele sind schon fertig. So, okay. Insgesamt besteht dieser Kurs aus 4 Modulen. Das erste Modul hier oben, Jesus, mein Leben. Ich habe es genannt, Jesus, mein Leben. Worum geht es? Es geht um Themen, die mit Erlösung und Bekehrung zu tun haben. Und schauen wir mal rauf, was das für Themen sind. Das erste Thema heißt die 10 Merkmale wahrer Jüngerschaft. Und ich rufe einfach mal ein Thema auf, dass ihr mal seht, wie das aussieht. Das ist quasi so ein A4-Format. Und ihr habt immer Bibeltexte und dann Leerzeilen dazu. Und ihr habt auch ausgewählte Zitate von Ellen White. Wisst ihr, warum ich das bewusst drin habe? Ellen White hat so viele schöne Sachen über Jüngerschaft, also über praktische Nachfolge zu sagen. Das sind einfach Perlen. Die sind sowas von ermutigend. Und eins meiner Ziele ist für dieses Jüngerschaftskurses, ist nicht nur das Lernen von Jüngerschaft, sondern ich möchte auch eine positive adventistische Identität vermitteln. Ich möchte, dass Leute so mal die schönsten Aussagen von Ellen White kennenlernen. Denn viele sind aufgewachsen damit, dass man ihnen Ellen White um die Ohren gehauen hat. Und sie haben ein ziemlich verschrobenes Bild von Ellen White. Ja? Wenn man sich mal anschaut, was diese Frau zu sagen hatte über Leben mit Jesus, da merkt man, das sind so wunderschöne Aussagen. Da fängt man an zu schwärmen. Und ich habe diese Aussagen mit hineingenommen. Ich habe das, als ich damals anfing, diesen Kurs auszuarbeiten, bin ich mir ihre wichtigsten Bücher, bin ich sie durchgegangen. Ich habe angefangen mit Schritte zu Jesus. Und ich habe mir all die Aussagen rauskopiert, wo sie was über praktisches Christsein spricht. Habe sie mir rauskopiert und sie entsprechend sortiert. Dann bin ich durch das Leben Jesu durchgegangen. Dann durch den Weg zur Gesundheit. Also durch verschiedene Klassiker von ihr. Ja, Christi Gleichnisse. Da stehen so viele klasse Dinge drin über praktisches Christsein. Und eins meiner Ziele ist, ich möchte an diese Bücher heranführen. Das sage ich ganz offen. Und es ist ermutigend, weil die Frau hat von Gott eine Gabe bekommen, Dinge auf den Punkt zu bringen. Das finde ich in keinem modernen Buch, wie gut es auch geschrieben sein mag. Also kostbar. Das heißt, ich habe immer wieder solche Zitate drin. Ja? Aber primär geht es um Bibelstudium. Ja? Ihr habt immer Möglichkeiten, manchmal habe ich ein paar, also schon auch gewisse Erklärungen dabei, die helfen, den Text richtig zu verstehen, auf den Punkt zu bringen. Aber im Grunde geht es darum, das Thema zu studieren, aber primär ist es Bibelstudium. Es geht nicht darum, die Lektion zu studieren, sondern die Bibel zu studieren. Darum immer wieder die Lehrzeilen, die Fragen dazu. Es geht um Gottes Wort. Aber es sind Bibeltexte, die ausgewählt sind zu verschiedenen Themen, damit sie mir wirklich helfen, in meinem Glauben voranzukommen. Okay, das ist das erste Thema, die 10 Merkmale wahrer Jüngerschaft. Wenn ihr Johannes 15 lest, findet ihr 10 Merkmale von Jüngerschaft. Ist faszinierend, so ein Bibelstudium einmal zu machen. Dann, was haben wir weiter für Themen? Gottes Plan für dein Leben. Wollen wir das nicht alle wissen? Was ist Gottes Plan für unser Leben? Ich habe hier aus der Bibel manche Dinge rausgesucht. Ich glaube, 8 Pläne sind es. 8 Dinge, die Gott vorhat mit mir. Ja, 8 Pläne, die Gott für uns hat, die Gott für jeden Nachfolger Jesu hat. Ja, oft wollen wir gern den Willen Gottes für unser Leben wissen und wir würden gern so eine punktuelle Antwort haben. Dabei hat Gott einen Plan, nicht nur punktuell für mein Leben, sondern für mein gesamtes Leben. Und es gibt Dinge, die Bibel beschreibt als Gottes Plan für unser Leben, die gelten für jeden Nachfolger Jesu. Und das ist das Thema. Ja, Gottes Plan, upsala, das war, Moment. Was machst du hier? So. Ich weiß nicht, warum er das jetzt macht. Okay. Also, und erst wenn ich diesen Plan, diesen allgemeinen Plan Gottes für jeden Nachfolger Jesu entdeckt habe, kann ich verstehen, welchen besonderen Plan er für mein Leben hat. Ja, also es geht darum, wie erkenne ich, wie kann ich das Leben führen, zu dem Gott mich berufen hat? Denn Jüngerschaft ist im Grunde nichts anderes. Wie erdenke ich den Plan Gottes für mein Leben und lebe in diesem Plan? Das ist Jüngerschaft. Und ich sage euch, Gottes Plan ist so gut. Der Preis der Nachfolge, da geht es um Jüngerschaft. Ja, ich meine, das war auch ein Vers diese Woche in der Lektion. Jesus hat nicht nur gesagt, kommt alle her zu mir, die mühselig und beladen seid. Das ist die eine Seite des Evangeliums. Die andere Seite ist, überlegt euch gut, ob ihr mir wirklich nachfolgen wollt. Denn Jüngerschaft hat einen Preis. Nicht etwas, was ich mir verdiene, ja, also die Erlösung durch Gnade bleibt, aber Jesus hat gesagt, Lukas 9, Vers 23, das ist der Merkvers aus dieser Lektion, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Das ist der Preis der Jüngerschaft. Was bedeutet das? Ja, dann der Weg zum ewigen Leben. Und ich sage euch, das ist nicht nur ein Thema für die Leute da draußen. In der Gemeinde müssen wir immer wieder über diese Grundlagen des Evangeliums reden. Wie kann ich mir wirklich sicher sein, dass ich erlöst bin? Und aus meiner Arbeit als Prediger weiß ich, wie viele Leute in der Gemeinde keine Gewissheit haben, keine Glaubensgewissheit haben. Aber wie kann ich diese Gewissheit finden? Ja, ohne diese Gewissheit kann ich im Glauben nicht wachsen, weil ich immer von Zweifeln geplagt bin und das Gefühl habe, ich muss gut genug sein, damit Gott mich annimmt. Ja, wenn ich ein solches Gottesbild habe, dann werde ich ein ziemlich verkrampftes Leben führen. Ich werde gar nicht wachsen können. Denn Glaube wächst nur in der Geborgenheit in Gott, in der Heilsgewissheit. Ja, und da geht es darum. Dann sein Wort in uns. Da geht es darum, wie lerne ich Bibelverse auswendig, und zwar so, dass sie im Langzeitgedächtnis drin bleiben. Auf Punkt und Komma genau, mit Versangabe. Das ist spannend. Wisst ihr, früher hieß der Vers bei jeder Sabbatschule noch Merkvers. Ich glaube, sie haben ihn Leitvers umgetauft. Leittext. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir aufs Neue entdecken, welchen Segen es hat, Gottes Wort auswendig zu lernen. Ich sage, wenn ihr euch, das ist ein riesiges Thema, ich könnte darüber ein ganzes Wochenendseminar halten. Aber wie gesagt, das lernen wir dann im Kreis, das lernen wir im Jüngerschaftskreis. Wie lerne ich Gottes Wort auswendig? Und zwar so, dass ich es auf Punkt und Komma genau im Kopf habe. Und das ist ein solcher Segen. Das ist ein Segen, wenn ich spazieren gehe. Ich habe die Bibel nicht dabei, aber ich nehme einen Bibelvers. Ich denke darüber nach. Ich rede mit Gott darüber, was das bedeutet, was Gott mir darüber sagen möchte. Oder ich bin in einer Situation, ich habe eine Versuchung und Gott nimmt einen Vers, den ich auswendig gelernt habe und spricht ihn in die Situation hinein. Ich sage, danke, lieber Gott. Wenn ich den Vers mit der Konkordanz hätte suchen müssen, dann wäre ich vorher in diese Versuchung gefallen. Oder ich gebe Bibelstunden und es kommen Situationen, ich brauche Bibeltexte, die ich mir nicht aufgeschrieben habe. Aber ich habe einiges auswendig gelernt. Dann habe ich sie drauf. Es ist ein so riesiger Segen, Bibelverse auswendig zu lernen. Und überlegt euch, glaubt ihr, dass das menschliche Gehirn in der Lage ist, einen Bibelvers pro Woche auswendig zu lernen? Geht nicht? Es geht schon. Es geht schon. Der Anfang mag schwierig sein. Aber überlegt euch einmal, wenn ihr sagt, ich werde jede Woche einen neuen Vers auswendig lernen. Ja, ihr legt euch in eure Bibel so einen Zettel rein und wenn in eurer Andacht auf einen schönen Vers, auf eine Verheißung trefft, die ihr lernen möchtet, schreibt sie einfach auf. Ihr habt eine Liste von Versen, die ihr lernen möchtet. Und dann arbeitet ihr diese Liste ab. Jede Woche ein Vers. Das sind pro Jahr 52. Stattlich, oder? Das sind in 10 Jahren. Versteht ihr? Gott hat uns ein Gehirn gegeben. Und wir werden zu geistlichen Giganten, wenn wir Bibelverse auswendig lernen. Überlegt einmal, die Apostel, ja, oder Jesus in der Wüste. Ja, als Jesus versucht wurde, hat er dem Teufel nicht gesagt, warte, ich muss das mal in meiner Konkordanz nachschauen, welche Bibelverse hier passen könnte. Er hatte sie drauf. Und er hatte nicht nur 3 drauf. Ja. Und die Juden haben damals sowieso große Teile der Bibel auswendig gelernt. Und wisst ihr, die Kinder, die eine Koranschule besuchen, wisst ihr was, die auswendig lernen. Boah, Kapitel, die lernen ganze Teile des Korans auswendig. Enorm. Die Waldenser, ihr kennt die Geschichte der Waldenser, das waren geistliche Giganten. Die haben große Teile der Bibel auswendig gelernt. Und wir haben einen Adventpionier, J.N. Andrews, das war unser Gelehrter. Der hat zwar nie offiziell Theologie studiert, aber er war brillanter als alle Theologen. Der hat mehrere Sprachen gesprochen, der konnte die Bibel im Urtext lesen. Und er hat gesagt, sollte das Neue Testament verschollen gehen, ich könnte es rekonstruieren aus dem Kopf. Und der hat nicht nur angegeben, ja. Er war wirklich einer unserer brillantesten Köpfe. Und ich sage jetzt ja nicht, ihr sollt das ganze Neue Testament auswendig lernen. Aber lasst uns anfangen, ein Vers pro Woche. Wenn ihr lernen wollt, wie das geht, ganz praktisch, das ist das Thema, sein Wort in uns. Dann geht es darum, Gott zu erkennen. Ich habe heute Morgen darüber gesprochen, wie wichtig das Gottesbild ist. Wenn ich ein falsches Gottesbild habe, dann glaube ich an einen Gott, den es nicht gibt. Ich bin de facto ein Atheist. Ich versuche, jemanden zu umarmen, der dort nicht steht, weil Gott ist anders. Versteht ihr? Ein falsches Gottesbild ist, das, was unseren Glauben am sichersten zerstört. Aber Jesus hat uns ein wahres Gottesbild gegeben. In diesem Thema studieren wir das biblische Gottesbild. Das ist echt ein Thema fürs Herz. Dann, was ist Sünde? Versteht ihr? Sünde ist ein Problem auf zwei Ebenen. Einmal ist es die Verhaltensebene, aber die ist nicht unser größtes Problem. Das größte Problem ist die Sünde in unserem Herzen, unsere sündhafte Natur. Wenn ich verstanden habe, dass mein Problem nicht nur mein Verhalten ist, denn das könnte man ja durch neue Gewohnheiten und durch Erziehung verändern, sondern dass mein Problem ein sündhaftes Herz ist, dann merke ich auch, ich kann durch mein Verhalten mein Herz nicht verändern. Ich brauche eine Lösung, die außerhalb von mir selbst ist. Und das ist die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Also dieses Thema zeigt unser Problem auf und macht sehr deutlich, worin die Lösung nicht bestehen kann und worin die Lösung bestehen muss, in einer Wiedergeburt. Dann haben wir zwei Themen über das Kreuz. Jesus hat mal gesagt, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, will ich alle Menschen zu mir ziehen. Das heißt, Jüngerschaft heißt ja, Jesus zieht mich zu sich. Ja, ich muss verstehen, was das Kreuz bedeutet. Zentral, ganz wichtig. Dann, tu Buße. Das ist nicht nur ein Ruf an die Ungläubigen. Wenn ihr die Offenbarung lest, dann ist das ein Ruf an die Gemeinde, Buße zu tun. Was bedeutet Buße? Wie kann ich Buße tun? Wie kann Buße mich verändern? Ja? Dann die Vergangenheit bereinigen, hängt natürlich damit zusammen. Wie kann ich Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe, bereinigen? Es geht um Christus, unsere Gerechtigkeit. Zwei Themen, Rechtfertigung, Heiligung. Neben dem Gottesbild, und das hängt jetzt natürlich zusammen, ist Werksgerechtigkeit Sand im Getriebe unseres Wachstums. Also wenn wir einen werksgerechten Ansatz haben, dann können wir kein erfülltes Glaubensleben haben. Das heißt, ein Verständnis der Gerechtigkeit durch den Glauben ist absolut notwendig, um im Glauben wachsen zu können, auch um Heilsgewissheit zu haben. Denn sonst sind wir nicht gut. Dann bist du sicher, hier geht es um Heilsgewissheit. Okay, das sind erstmal Themen aus Modul 1. Modul 2, und ihr seht, Modul 1 beschäftigt sich hiermit. Das ist letztlich hier Modul 1, Jesus mein Leben. Modul 2 heißt, mit Jesus voran. Worum geht es da? Es geht um Themen wie erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das sind zwei Themen. Ja, wie kann ich das wirklich erleben, ein geisterfülltes Christsein? Und uns ist ja bewusst, dass wir ohne den Heiligen Geist nicht das Leben leben können, zu dem Gott uns berufen hat. Aber wie geht das ganz praktisch? Wie erlebe ich das? Da geht es in diesen Themen. Dann habe ich einige Themen über stille Zeit, über Bibellesen, über Gebet, Loben, Danken, Fürbitte, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört oder wenn er sie erhört. Also einige Themen über stille Zeit, Bibellesen, Gebet. Und diese Themen sind sehr, sehr praktisch. Ja, die geben wirklich ein Werkzeug in die Hand, mit denen man lernen kann, persönliche Andacht zu machen, ein erfülltes Gebetsleben zu erleben. Dann Gemeinschaft. Ja, wir haben als eines der Merkmale wahrer Jüngerschaft entdeckt, dass Gemeinschaft dazugehört. Da geht es darum, ja, wie können wir Gemeinschaft erleben? Dann Gottes Willen erkennen, ganz konkret. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? In der Partnerwahl, in der Berufswahl, in ganz konkreten Lebensentscheidungen. Die Bibel ist voller Prinzipien, die uns helfen, den Willen Gottes zu erkennen. Ja, und die habe ich in diesem Thema mal zusammengeschrieben. Dann habe ich noch zwei Themen über Charakterveränderung. Wie kann ich erleben, dass Gott Dinge in mir verändert? Wenn ich merke, ich habe Charaktereigenschaften, mit denen stehe ich mir selber im Weg. Mit denen mache ich anderen Menschen das Leben schwer, besonders meine Familie. Ich möchte mich verändern. Ja, wie verändere ich mich? Ich habe zwei Themen darüber, wie wir mit Gottes Hilfe Charakterveränderung erleben können. Also hier in diesem geht es es sind sehr praktische Themen, wo es geht um Wachstum und Veränderung mit Jesus voran. Dann, das Modul Nummer 3 hat letztlich vier Schwerpunkte. Im Modul 3, das Modul 3 heißt, mein Leben für Jesus. Also, Jesus mein Leben, mit Jesus voran, mein Leben für Jesus. Und nicht, dass dieses Modul jetzt alles an Ausbildung bietet, was man lernen kann und braucht in der Gemeinde, mit Sicherheit nicht. Aber es geht um Grundlagen von Evangelisation, grundlegende Prinzipien von Evangelisation. Und dann geht es darum, hier Freunde gewinnen, von Mensch zu Mensch, Freunde gewinnen, Freunde für Jesus begeistern. Wie kann ich in dem im Kontext meiner Beziehung, die ich jeden Tag habe, den Glauben weitergeben. Und zwar auf eine gewinnende Weise. Ja, oft konzentrieren wir Missionen auf Fremde. Das heißt, wir drucken Flyer für die Stadt, wir gehen an fremde Türen. Und ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Ich habe sogar ein Thema über Haus-zu-Haus-Arbeit. Aber ich sage, es ist so viel leichter, mit Menschen zu arbeiten, die ich schon kenne. Menschen, deren Vertrauen ich gewonnen habe. Und hier geht es darum, wie kann ich ganz, ganz praktisch in meinem Netzwerk der Beziehungen, jeder von uns lebt in einem Netzwerk von Beziehungen, wie kann ich ganz praktisch für meine Freunde beten, arbeiten, ihr Vertrauen gewinnen, sie taktvoll zu Jesus führen? Ja, das ist für mich eines der grundlegendsten Themen über Evangelisation. Denn Evangelisation sind nicht nur Programme, sondern letztlich beginnt Evangelisation, wenn ich aus der Gemeinde rausgehe und in meinem Alltag bin. Ja, wie gebe ich meinen Glauben weiter? Sehr herausfordernde Themen, aber es macht Spaß, weil wir plötzlich lernen, wie wir echt einen Unterschied im Leben unserer Freunde machen können. Dann geht es um Hauskreise, Kleingruppen. Ich habe hier insgesamt 7 Themen über Hauskreise. Das ist das Material für die Hauskreisschulung. Wie kann ich einen Hauskreis aufbauen, der wirklich ein Ort ist, durch den Menschen Jesus kennenlernen? Der ein Ort ist, wo ich gerne meine Freunde einlade, weil es ein total schönes Setting, eine schöne Atmosphäre ist, in dem wir miteinander Gemeinschaft haben, in dem wir miteinander essen. Ja, ich meine Apostelgeschichte 2, sie haben miteinander gegessen, indem wir miteinander Gottes Wort studieren auf eine praktische, lebensnahe Weise, auf eine taktvolle Weise, dass jedes Mal ein Gast dazukommen kann. Wie kann ich, und wo wir miteinander beten und singen. Ja, wie können wir solche Hauskreise aufbauen? Das ist also eine wichtige Säule und es geht um persönliche Bibelstunden. Wie halte ich Bibelstunden? Also dieser Block, da geht es um persönliche Bibelstunden. Ja, also wenn euch jemand fragt, könntest du mir vielleicht Bibelstunden geben? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Bibelstunden gehalten hat, auf einer regelmäßigen Basis. Ich sage euch, es ist eine der schönsten Erfahrungen. Und ich kann sagen, dass mein Glaube am meisten dadurch gewachsen ist, dass ich Bibelstunden gegeben habe. Nur die Realität zeigt oft, dass ein kleiner Teil der Gemeinde gelernt hat, es zu tun und es tut. Dabei glaube ich, dass im Grunde jeder Adventist, der seine persönliche Andacht macht, auch Bibelstunden geben kann. Das Prinzip ist sehr einfach. Und wusstet ihr, dass Gott sich einmal die Mühe gemacht hat, Ellen White eine Vision zu geben und ihr eine konkrete Methode zu zeigen, wie wir die Bibel studieren sollen? Also wie wir mit Freunden die Bibel studieren sollen, wie wir Bibelstunden halten sollen. Dieser Weg ist so faszinierend einfach und effektiv, dass jeder von euch das kann. Ja? Wenn ihr neugierig seid, das sind die Themen dazu. Ja? Wie lerne ich Bibelstunden zu geben? Und das dritte Modul, da geht es um Leiterschaft. Im Grunde geht es um das, was wir dieses Wochenende machen. Ja, es geht um Jüngerschaft. Es geht darum, diesen Jüngerschaftsprozess zu verstehen und die 7 Prinzipien der Jüngerschaft zu studieren. Das ist das zweite Thema. Dann zu schauen, dass ich das Konzept der Jüngerschaftskreise verstehe und lerne, wie ich einen Jüngerschaftskreis aufbauen kann. Das sind die 4 Module. Ja, das 4. Modul heißt Leiter für Jesus. Und das entspricht diesem 4. Schritt der Jüngerschaft. So, im 2. Teil möchte ich euch ganz praktisch zeigen, wie ihr so einen Kreis aufbauen könnt. Also der nächste Teil wird ganz, ganz praktisch. Und ich hoffe, dass ihr ermutigt werdet, das anzupacken. Denn ihr könnt das machen als Familie, ihr könnt das machen mit einer Person. Ihr könnt euch umschauen in der Gemeinde und sagen, Herr, wo ist da jemand, dem ich so ein geistlicher Mentor sein kann? Wo ist jemand, mit dem ich zusammen diesen Weg gehen kann? Wo sind vielleicht mehrere, mit denen ich zusammen so einen Kreis gründen kann? Ja, wenn eine Gemeinde dieses Prinzip der Jüngerschaft mit hineinnimmt, dann wird sie gesund sein. Dann wird sie viele Jünger haben, dann wird sie viele Leute haben, die Bibelstunden geben können, Hauskreise leiten können, die ihren Glauben bezeugen. Dann werden ständig neue Gäste da sein im Gottesdienst. Gäste, die gut aufgehoben sind. Das ist das Ziel von Jüngerschaft.